Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupka
und Hermann Miklas. Ich steige ein bisschen aus unserem gewohnten Ablauf. Ich erzähle nämlich die gleiche Geschichte heute zweimal.
Interessant.
Einmal, wie sie im Alten Testament, also in der hebräischen Bibel steht, und einmal, wie sie im Koran steht. Es geht um die sicher sehr bekannte Geschichte, wie Abraham, der hochbetagt ist und seine Frau auch, einen Besuch bekommt, und dieser Besuch, der sagt dann, in einem Jahr wird deine Frau ein Kind bekommen. Aber fangen wir von vorne an. Der Abraham und seine Frau und seine Sippe und die ganzen Leute mit ihm, die haben sich in eine, ich sag mal, in eine Oase da eingenistet und haben ihre Zelte aufgestellt, und es dürfte ein sehr gemütliches und feines Leben gewesen sein. Es gab also genug Gras auch für die Rinder. Wir wissen, dass er dann ein Kalb hat schlachten lassen, also muss es Rinder gegeben haben. Und die haben also ganz fein gelebt und wahrscheinlich gar nicht so daran gedacht, dass sie jetzt schnell.
Er war also mit einer größeren Gruppe unterwegs.
Mit seiner ganzen Herde und seinen Leuten und mit seiner Frau. Und der saß also vor seinem Zelt mit seiner Frau, in der Morgensonne wahrscheinlich, weil zu Mittag kann man dort wahrscheinlich nicht mehr vor dem Zelt sitzen. Und da kommen in der Ferne, sieht er drei Leute kommen, Männer. Und die kommen also daher, und der Abraham steht auf und begrüßt den Besuch. Ich glaube, so oft bekommt man in einer Oase mitten in der Wüste keinen Besuch, sodass das schon was Besonderes ist.
Kann ich mir auch so vorstellen.
Ja, und macht also alle diese orientalischen Höflichkeiten und Freundlichkeiten, die man gegenüber einem Besuch halt so macht. Und vor allem schickt er seine Frau ins Zelt hinein. Geh bitte ganz schnell, jetzt fang an, Brot zu backen und geh ins Zelt. Und er sagt einem Diener, und du schlacht den Kalb, und dann wird er so groß vorgekocht und aufgekocht. Und
wollte, glaubst du, er wollte die, seine Frau bewusst aus dem Weg haben?
Also
oder war das einfach orientalische Sitte?
Also ich denke, das war orientalische Sitte, dass diese Männer jetzt unter sich sind. Und bis dann so ein Kalb geschlachtet und gebraten ist und das Brot gebacken und so, dauert es ein Weilchen. Und die Herren haben also im Schatten eines großen Baumes Platz genommen, haben ein kühles Getränk geschlürft, Zigarren, werden es keine angezündet haben, und haben sich also unterhalten miteinander, gepflegte Gespräche geführt. Und irgendwann sagt einer von diesen drei Besuchern, wo nie ganz klar ist, wer das jetzt ist und wieso die da sind und ja, woher sie kommen und wohin sie gehen, also das ist alles sehr nebulos, sagt er, ja, und in einem Jahr werden wir dann wiederkommen, und da wird dann deine Frau, lieber Abraham, schon einen Sohn geboren haben.
Oh.
Und die Sarah war offenbar schon mit dem Brotbacken fertig, und die saß also hinter dieser Zeltwand und hat den Gesprächen der Männer zugehört. Und wie der das gesagt hat über sie, na, da ist ja das Lachen gekommen. Und irgendwie ist er da wohl auch ein Kichern ausgekommen, weil die hat sich gedacht, was, ich in meinem Alter, also ich bin schon längst jenseits der Menopause, und also wie soll denn das gehen?
Ja, ja.
Also da ist ja wohl etwas ausgekommen, ein kleiner Lacher. Und daraufhin sagt dieser Mann, der das gesagt hat, ja, also bei Gott wird ja nichts unmöglich sein, und wieso lacht sie da jetzt? Das, was total interessant ist an der Geschichte für mich, ist, dass die Herrschaften, die Männer, die ganze Zeit über die Sarah reden.
Ja, das ist auffällig.
Und jetzt mache ich einen Switch und erzähle die Geschichte, wie sie im Koran erzählt wird.
Jetzt interessiert mich aber trotzdem noch, oder kommt es später noch, wie ist die Sache dann weitergegangen, wie ist sie ausgegangen?
Naja, die Männer sind gegangen und die Sarah hat tatsächlich einen Sohn geboren.
Das war viel Jahr später.
Ich meine, also ein Jahr später.
Wie ist das Gespräch zu Ende gegangen? Hat sich die Sarah noch einmal bemerkbar gemacht?
Oder nein, die Sarah wurde also sozusagen gerügt oder der Mann hat gesagt, na also so doch nicht, sollte eine Frau nicht denken oder lachen, weil bei Gott ist nichts unmöglich. Mhm. Und damit war also die Sarah wieder weg und ich nehme an, sie haben dann dieses Kalb gegessen. Der Braten wird ja irgendwann fertig gewesen sein.
Die Männer waren schon weg dann.
Und dann waren die Männer weg und es ist tatsächlich so gewesen, dass sie dann ein Jahr später den Isaak geboren hat, wobei ganz noch lustig ist, wenn man den Namen Isaak übersetzt, heißt das Gott lacht.
Ach ja.
Mhm. Also dieses Lachen der Sarah ist da an ihrem Burli hängen geblieben.
Das und zieht sich durch irgendwie.
Ja. Und jetzt der Koran. Auch da kommen Leute zu Abraham auf Besuch. Das wird längst nicht so ausgeschmückt, wie wo sie genau waren und wie viele das genau sind. Aber die Höflichkeiten, die orientalischen, die werden auch im Koran erzählt. Aber der große Unterschied, auch hier sind zu Beginn Sarah und Abraham draußen vorm Zelt und die Sarah bleibt draußen.
Interessant. Die ist also beim Gespräch dabei.
Die ist beim Gespräch dabei und nicht nur das. Also das ist längst nicht so eine lange Geschichte, wo man dann wartet, dass das Kalb fertig gebraten wird, weil diese Besucher wollen gar nicht essen, was den Abraham total irritiert, wie der Koran erzählt.
Das ist ja auch unhöflich. Gastfreundschaft ist wichtig, aber sie nicht anzunehmen, ist glaube ich, sehr unhöflich.
Ist irrsinnig irritierend und der Abraham kriegt so ein ganz merkwürdiges Gefühl, wie der Koran erzählt. Was sind das für Typen, wenn die meine Gastfreundschaft nicht haben wollen, wenn die nichts essen wollen? Ja, also auf jeden Fall haben die ihre Botschaft und wollen eigentlich schnell wieder weg. Und die sagen ihre Botschaft direkt der Sarah. Liebe Sarah, du wirst demnächst, also wie lange es halt dauert, einen Sohn gebären. Und die Sarah sagt, redet mit ihnen und sagt, naja, in meinem Alter, seid ihr sicher? Und die sagen, ja, so wie in der Bibel auch, bei Gott ist nichts unmöglich, also so wie halt die Übersetzung das dann erzählt.
Und das Lachen kommt im Koran auch vor oder nicht?
Das ist interessant mit dem Lachen. Die Sarah lacht, bevor diese Botschaft daherkommt. Und es ist für mich beim Lesen dieser Sure überhaupt nicht klar gewesen, wieso sie jetzt lacht. Was ist das für ein Lachen? Ist das ein Willkommenslachen, ein Anlachen von Gästen? Oder also welchen Grund hat dieses Lachen? Das kommt für mich nicht heraus, da müsste ich einen Imam fragen. Vielleicht noch ganz interessant, mein Freund Ramazan Demir, der Imam, der hat gesagt, warum sie nicht gegessen haben. Die sind nicht unhöflich, sondern das sind Engel und Engel essen nicht.
Okay, das wäre tatsächlich eine logische Erklärung.
Also das ist so die Auslegung eines Imam in dieser Geschichte. Was mich so fasziniert an diesen beiden Geschichten ist die Position der Sarah, die anders als man vermuten könnte im Koran viel gleichwertiger, ebenbürtiger, auf Augenhöhe ist.
Fast emanzipierter.
Ja. Genau, als in der hebräischen Fassung im Alten Testament. Und das Lustige ist, ich habe Fortbildungen für muslimische Religionslehrerinnen und Religionslehrer gemacht, eine Zeit lang gemeinsam mit dem Ramazan Demir, mit dem Imam, der damals, glaube ich, Fachinspektor war weiß ich jetzt gar nicht. Und habe denen diese Geschichte erzählt, also den Vergleich dieser beiden Geschichten gebracht. Und die haben das überhaupt nicht besonders bemerkenswert gefunden, dass die Sarah da mit denen konferiert und redet und auf Augenhöhe und emanzipiert ist. Und erst wie ich ihnen gezeigt habe, schaut, so steht das im Alten Testament, waren sie ganz überrascht, dass hier der Koran tatsächlich also ein völlig anderes Frauenbild bringt, als so man gemeinhin glaubt.
Man würde das so im Volksmund auch nicht jetzt dem Islam so zuschreiben und auch dem Judentum nicht. Da würde man es eher umgekehrt vermuten.
Genau. Und darum habe ich jetzt diese Geschichte erzählt. Man findet sie im Alten Testament im 18. Kapitel der Genesis und im Koran in der Sure 11, nachdem die wahnsinnig lang ist, sage ich auch noch die Verse dazu, die Verse 69 bis 73.
Es bleibt für mich aber noch eine Frage, nämlich glaubst du, dass es zwischen diesen beiden Versionen auch einen theologischen Unterschied gibt? Also du hast das jetzt beleuchtet aus dem Standpunkt der Rolle der Frau, aber glaubst du, gibt es einen theologischen Grund auch noch, warum der Koran die Geschichte ein bisschen anders erzählt, wobei er vom Ergebnis her der Unterschied nicht so groß ist, aber es würde mich interessieren.
Nein, mein Eindruck ist, dass hier der Koran gängige Erzählungen dieser Geschichte, es ist also auch der Untergang von Sodom und Gomorra, ist da die Rahmengeschichte dazu im Koran. Die haben einfach, der Koran hat hier gängige Erzählungen aufgenommen und das Ziel ist die Geburt des Isaak.
Ja.
Und sonst ist mir theologisch kein großer Unterschied aufgefallen. Es kommen diese Boten, auch das Alte Testament sieht ja darin Boten Gottes oder Engel. Also es gibt ja in der Ikonografie, werden die ja auch manchmal mit Flügeln gezeigt. Also auch wenn man die alttestamentliche Geschichte, also ob man die jetzt als Engel oder nicht, aber Angelos heißt, oder Maleach auf Hebräisch heißt Bote. Also es sind Boten und wer hat diese Boten geschickt? In dem Fall sind es Boten Gottes.
Und die Interpretation von den Engeln war jetzt ein Imam der Gegenwart.
Ja.
Das steht ja auch nicht im Koran.
Ja.
Aber ich finde, es ist ja auch nicht weiter dramatisch, denn wenn man heute Zeitungsberichte aus zwei verschiedenen Zeitungen vergleicht zum selben Ereignis, unterscheiden sie sich auch oft in irgendwelchen Details, ohne dass jetzt das Ergebnis differiert.
Also der Koran erzählt viel stringenter. Dem Koran geht es um die Ankündigung der Geburt des Isaak.
Ja.
Während im Alten Testament ist das eine blumig ausgeschmückte Geschichte mit ganz vielen Details. Auf diese Details verzichtet eben der Koran. Der ist so straight.
Der Koran ist ja auch in dem Sinn kein Geschichtsbuch, während die fünf Bücher Mose ja doch sehr viel eigentlich Historisches bringen und oft wirklich auch romanhafte Züge annehmen.
Also genau.
Die Dinge sehr breit erzählen und damit ein großes Lesevergnügen provozieren.
Genau. Und da merkt man also auch stilistisch den Unterschied zwischen Koran und Altem Testament.
Ja.
Aber mir ist einfach wichtig, dass hier der Koran also sicher das fortschrittlichere Frauenbild überliefert hat.
Sehr interessant. Danke sehr. Danke.